Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Tierquälerei, Mord und sowohl psychische als auch physische Gewalt an Erwachsenen und Minderjährigen. Kalifornien. Wer bereits das Glück hatte, den Highway Number 1 entlang zu fahren, wird die außergewöhnliche Schönheit der Landschaft wohl nie wieder vergessen. Der bekannteste Abschnitt der Küstenstraße verbindet die Städte San Francisco im Norden und Los Angeles im Süden miteinander und bietet neben Buchten, Stränden und riesigen Dünenlandschaften auch eine üppige Fauna. Orte so schön, dass wohl kaum jemand beim Durchqueren an das Grauen denkt, welches die Menschen hier vor rund 50 Jahren in Angst und Schrecken versetzte. Man fand regelmäßig neue Leichenteile in der Gegend rund um Santa Cruz, sodass die Küstenstadt bald die Mörderhauptstadt der Welt genannt wurde. Diesen Spitznamen hatte sie unter anderem den Taten eines Riesen zu verdanken. Edmund Kemper. Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge Tod und Sünde. Ich melde mich mit einem äußerst extremen Fall aus der Sommerpause zurück. Wenn man sich mit True Crime auseinandersetzt, erfährt man im Laufe der Jahre von so einigen unfassbaren Geschichten und kaltblütigen Tätern bzw. Täterinnen. Es gibt jedoch nur wenige Fälle, welche mich persönlich so sehr gefesselt haben wie dieser. Nicht nur sind Ed Kempers Taten im Allgemeinen äußerst schockierend, er selbst ist mindestens ebenso außergewöhnlich. Sowohl seine Erscheinung als auch seine Psyche. Ihr werdet im Laufe der Geschichte erfahren, was ich meine. Heute berichte ich euch von Eds ersten 21 Lebensjahren, möchte aber an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Spätestens in 2 Wochen erscheint dann die 2. Folge. Auf Netflix ist endlich die Miniserie über Jeffrey Dahmer erschienen, die muss ich mir unbedingt zu Gemüte führen. Über ihn habe ich übrigens auch eine Folge gemacht, gerne mal reinhören, wer es noch nicht geschafft hat. Denjenigen unter euch, die jedoch den heutigen Fall Ed Kemper noch nicht kennen und dementsprechend unvorbereitet sind, möchte ich noch einmal sagen, dass der Fall Kemper allen voran Teil 2 nächste Woche oder übernächste nichts für schwache Nerven ist. Auch ich musste während der Recherche häufiger Pausen einlegen, also falls du merkst, dass es dir vielleicht zu viel wird, brich lieber ab. Du kannst jederzeit weiterhören, wenn du denn willst, aber achte auf dich und wie es dir geht, vor allem dann, wenn du eventuell vorbelastet bist. Edmund Emil Kemper III., dessen Geschichte ich euch heute erzählen möchte, wurde am 18. Dezember 1948 in Burbank im Norden von Los Angeles geboren. Er hatte 2 Schwestern, Susan, 5 Jahre älter, und Alan, 2 Jahre jünger. Ihr Vater Edmund Emil Jr., genannt E.E., hatte im Zweiten Weltkrieg gedient und nach dessen Ende 1945 im sonnigen Kalifornien Arbeit als Elektriker gefunden, wo er schließlich mit seiner Frau eine Familie gründete. Clarnell Kemper war jedoch keine angenehme Person. Sie war streitsüchtig, herrisch und verhielt sich respektlos ihrem Mann gegenüber. Ständig warf sie E.E. an den Kopf, dass er kein richtiger Kerl sei. Vom Kriegsveteran zum Elektriker. Das war in Clarnells Augen, welche selbst einen Bürojob hatte, ein verachtenswerter Abstieg und dies ließ sie ihn nahezu täglich spüren. Regelmäßig eskalierte der Streit und endete in einem lauten Wortgefecht. Als der kleine Ed 4 Jahre alt war, bekam E.E. eine Anfrage vom Militär, ob er sich nicht für einen 2-jährigen Einsatz einschreiben wolle. Es ging um Atomtests im Pazifischen Ozean. E.E. überlegte nicht lange und nahm das Angebot an, innerlich froh, eine Auszeit von Clarnell und ihren Wutausbrüchen zu haben. Diese begann in der Zwischenzeit immer häufiger dem Alkohol zu frönen, und da ihr Nichtsnutz von Mann sich vorerst aus dem Staub gemacht hatte, musste ein neues Ventil her, der kleine Ed. Als E.E. nach 2 Jahren wieder zur Familie zurückkehrte, war das Mutter-Sohn-Verhältnis bereits äußerst gestört. Clarnell machte keinen Unterschied mehr, ob sie nun E.E. oder Ed anbrüllte, und die nächsten Jahre waren von Auseinandersetzungen geprägt. In der Schule lief es für Ed ebenfalls nicht gut, was sicherlich zum einen mit den Spannungen im Elternhaus zusammenhing, zum anderen war Ed bereits in jungen Jahren ungewöhnlich groß, sodass er Probleme hatte, Freunde zu finden. Die meisten Kinder verspotteten ihn und er begann, sich zu distanzieren. Während E.E. seinen Sohn daheim in Schutz nahm, nutzte Clarnell dies, um ihren Mann weiter fertig zu machen. Er sei ein Weichei, würde den Jungen ja nicht mal schlagen und sei schuld daran, wenn der Kleine am Ende noch schwul würde. Zu seinem Vater schaute Ed auf, zwar war auch er ziemlich distanziert, eine richtige Vater-Sohn-Beziehung hatten die beiden nicht, So ließ I.I. seinen Sohn nur sehr selten auf seinem Schoß sitzen, der Junge sei angeblich zu schwer. Doch für Ed war er trotzdem ein Held und zeigte diesem regelmäßig die Auszeichnungen und Medaillen, welche er im Krieg verdient hatte. Seiner Mutter gegenüber entwickelte er jedoch eine starke Ablehnung, so wagte sie es doch, seinen Helden niederzumachen und zu beleidigen. Als Ed 8 Jahre alt war, verließ I.I. erneut die Familie. In dieser Zeit nahmen die Grausamkeiten seiner Mutter ihm gegenüber zu. So zwang sie ihn beispielsweise, Zeitungen zu verkaufen, und zwar alle, die sie ihm mitgab. Vorher durfte er sich nicht zu Hause blicken lassen. Seine Schwestern Susan und Alan hingegen wurden gut von Clannell behandelt, sie hatten beide ihr eigenes Zimmer im Obergeschoss. Eines Tages, sie war mal wieder betrunken, schrie Clannell ihren Sohn an, er solle seine Schwester nicht ansehen, sie würden sich vor seiner Hässlichkeit fürchten. Als Konsequenz ließ sie Ed 8 Monate lang im Keller wohnen. Über eine Falltür im Boden der Küche gelangte man an diesen dunklen, feuchten Ort. Abend für Abend, während seine Schwestern sich im Obergeschoss in ihr Bett kuscheln durften, schlurfte der kleine Ed die knarrende Holztreppe hinunter. Er musste die Luke stets hinter sich schließen, schließlich strömte kalte Luft aus dem Keller hinauf in die Wohnung und Clannell bekam noch so schnell kalte Füße. Die Treppe besaß kein Geländer, also tastete Ed sich im Dunkeln an der Wand entlang, bis er endlich den Kellerboden erreichte. Nun zog er an einem Band, welches die Glühbirne einschaltete, die unter der Decke hing und den Kellerraum nun in spärliches Licht tauchte. Unter der Decke befanden sich Lüftungsrohre, welche laut knackten, der Wasserboiler verströmte ein schauriges Rauschen und zu allem Überfluss krabbelte es in allen Ecken. Lediglich eine Matratze lag in der hintersten Ecke des Raumes, welchen der kleine Junge 8 Monate lang sein Schlafzimmer nennen musste. Voller Furcht rollte sich Ed Nacht für Nacht zusammen, während die Schatten an den Wänden tanzten. Flehte er seine Mutter an, nicht wieder in die Hölle, wie er es später nannte, zurückzumüssen und begann dabei vielleicht sogar zu weinen, so schlug Clannell ihn bloß und nannte ihn spöttisch ein Weichei. Die Wut und Verzweiflung in dem Kind wuchsen stetig an und schließlich entwickelte sich Hass. Hass auf die eigene Mutter. Eines Nachts, als alles schlief, schlich er sich heimlich die knarrende Kellertreppe hoch, griff sich in der Küche einen Hammer und ein Messer und stand schließlich am Fußende von Clannells Bett. Minutenlang starrte er seine schlafende Mutter an, die Hände fest um seine Waffen geballt. Doch es war seine eigene Mutter, die dort lag. Die beiden sollten sich doch lieben. Also schlich sich der 8-Jährige schließlich doch wieder in den feuchten, dunklen Keller hinunter und zog sich die Decke über den Kopf. Immer wieder hörte seine kleine Schwester Alan ihn im Schlaf vor Angst schreien. In dieser Zeit wurde Eds Verhalten zunehmend merkwürdiger. Nicht nur starrte er seine Mutter oft minutenlang wortlos an, auch so manche Entdeckung im Alltag bestärkte Clannell in ihrem Glauben, dass ihr Nichtsnutz von Sohn nicht ganz normal sei. Nach einem Streit mit seiner Schwester schlich Ed sich in das Zimmer von Alan und durchforstete ihre Kommode, bis er fand, wonach er gesucht hatte. Eine Holzkiste, in welche sie von ihren Großeltern Edmund Emil Senior und Maud Kemper geschenkt bekommen hatte und in der sie ihre Lieblingspuppe aufbewahrte. Der wütende Junge zückte eine Schere, öffnete die Truhe und trennte der Puppe feinsäuberlich die Hände und den Kopf ab. Als I.I. schließlich wieder zur Familie zurückkehrte, musste er geschockt feststellen, wie seine Frau all die Zeit mit Ed umgegangen war. Dieser war gerade wieder einmal seit Stunden mit Zeitungen unterwegs und ohne zu zögern fuhr sein Vater los, um ihn einzusammeln und nach Hause zu holen. Nun, auch die Geduld eines Helden ist begrenzt und schließlich zog I.I. die Reißleine. Mit den Worten, Kriegseinsätze und Atomtests waren nichts im Vergleich, mit dieser Frau zusammenzuleben, ließ er sich 1957 von der herrischen Clannell scheiden, welche daraufhin mit den 3 Kindern nach Helena im Bundesstaat Montana zog, wo sie eine Stelle als Bankangestellte angenommen hatte. Die Scheidung seiner Eltern verkraftete der 9 Jahre alte Ed überhaupt nicht gut. Er fühlte sich von seinem Vater im Stich gelassen und interpretierte dies als weitere Ablehnung. Sein Selbstbewusstsein war auf dem Nullpunkt. Eines Tages saß Ed mit seinen beiden Schwestern im Keller. Es gab allgemein nicht viel Spielzeug im Haus und dementsprechend wurden die Kinder kreativ. Sie begannen einander gegenseitig in den großen Teppich einzurollen. Wer sich anschließend am schnellsten wieder freistrampeln konnte, hatte gewonnen. Ed merkte schnell, dass es ihm Freude bereitete, seiner Schwester dabei zuzusehen, wie sie sich wehrlos auf dem Boden wand und stand oft schweigend da und starrte sie weiter an, obwohl sie bereits aufgegeben und um Hilfe gebeten hatte. Unterdessen nahmen die Streitereien mit Clanell kein Ende. Sie griff vermehrt nun auch zu Wodka und Whisky und schaukelte jede Kleinigkeit hoch. Wenn sie Ed beispielsweise nicht glaubte, dass er bereits seine Zähne geputzt hatte, endete dies nicht selten mit einer Rangelei. Ed sagte später, wäre sie ein Mann gewesen, hätte er sie geschlagen, doch es war seine Mutter. Stattdessen flüchtete der verstörte Junge sich zunehmend in Fantasien und Tagträume, stellte sich vor, alle Menschen auf der Welt zu töten, sodass nur noch er übrig bliebe. Keine anderen Kinder wären mehr da, die ihn wegen seiner Größe aufzögen, und vor allem keine Mutter, die ihm ständig sagte, wie hässlich, dumm und nutzlos er doch sei. Im Laufe der Jahre wurden die Fantasien immer wilder und beschränkten sich nicht mehr nur auf Clanell. So besuchte Ed eines Tages eine Zaubershow, in welcher eine Teenagerin als Freiwillige auf die Bühne gebeten wurde. Der 10-jährige Ed fand sie unfassbar hübsch, sie strahlte und nahm freudig an der Show teil. Vorsichtig legte sie sich unter ein Fallbeil, welches schließlich hinunterfiel, doch anstatt sie zu enthaupten, glitt es auf magische Weise durch ihren Hals. Ed war fasziniert. Das hübsche Gesicht des Mädchens war noch immer makellos. Auf dem Heimweg fragte er sich, wie es wohl sei, ein Lebewesen zu töten. Zu Hause angekommen, schnappte er sich die Katze, welche eine Weile zuvor bei den Campers eingezogen war, und trug sie in den Garten. Dort schaufelte er ein Loch und vergrub das noch lebende Tier. Eine Weile später, als er sich sicher war, dass sie inzwischen erstickt sein musste, grub er sie wieder aus, trennte ihr den Kopf ab und spießte diesen anschließend auf einen großen Nagel. Stolz hob er ihn vor sich in die Höhe, wie eine Trophäe. Die Überreste ließ er anschließend unbemerkt verschwinden. Zwar hatte Clanell von Anfang an den Verdacht, dass ihr Sohn Ed etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte, dennoch konnte sie es nicht beweisen und kaufte kurzerhand eine neue Katze. Im Mai 1960, Ed war zu dieser Zeit 12, wurde im Radio über den Tod von Carol Chessman berichtet. Der Räuber und Vergewaltiger war nach 12 Jahren in der Todeszelle schließlich im Gefängnis St. Quentins hingerichtet worden, und diese Vorstellung brannte sich in das noch junge Gehirn des Kindes. War die Mutter außer Haus, so ließ sich Ed von seinen Schwestern im Keller auf einen Stuhl schnallen, die Augen verbinden und schließlich durch das Umlegen eines imaginären Hebels Strom durch Eds Körper fließen. Er warf sich dann theatralisch von einer Seite auf die andere, bis er samt Stuhl auf den kalten Kellerboden stürzte. Kurz darauf machte Clanell eine schockierende Entdeckung. Ihr war ein süßlicher Geruch im Haus aufgefallen und nach kurzer Suche stand sie nun vor Eds Kleiderschrank. Sie öffnete ihn und am Boden lag der zerknautschte Bademantel ihres Sohnes. Sie hob ihn langsam auf, als es plötzlich polterte. Aus dem Bademantel war der Kopf ihrer Katze gefallen und lag nun vor ihr auf dem Fußboden. Clanell schrie, als sie bemerkte, dass auch der Rest des Tieres im Bademantel eingewickelt war. Ed hatte es mit einem Bajonett enthauptet, mit einem Messer zerteilt und schließlich in seinem Kleiderschrank versteckt. Von nun an hatte Clanell Angst vor ihrem mörderischen Sohn, war noch abweisender und beschimpfte ihn bei jeder Gelegenheit. Eines Tages verprügelte sie den Jungen so heftig mit einem Gürtel, dass die Metallschnalle verbog. Er begann laut zu weinen, doch Clanell zischte ihn an, er solle gefälligst ruhig sein, sonst würden die Nachbarn noch denken, dass sie ihre Kinder schlüge. Immer größer wurde die Wut auf seine Mutter. Ed wünschte sich, er könnte mehr Zeit bei seinem Vater verbringen, doch der wohnte nach wie vor im rund 1800 Kilometer weit entfernten Kalifornien. Die Noten in der Schule wurden schlechter, Ed war inzwischen so in sich gekehrt und unscheinbar, dass man ihn trotz seiner Körpergröße kaum wahrnahm. Mit 14 knackte er bereits die 1,90 Meter und hatte Schuhgröße 47. Zu dieser Zeit fand er jedoch tatsächlich das erste Mal eine Freundin. Sie war im selben Alter, Ed beschrieb sie später jedoch als vom Kopf her weiter, und während sie sich Körperlichkeiten wünschte, hatte Ed panische Angst davor. Er war nie aufgeklärt worden und durch sein mickriges Selbstbewusstsein konnte er sie einfach nicht an sich heranlassen, so dass das Ganze bereits wenig später im Sande verlief. Im August 1963 durfte Ed seinen Vater besuchen, welcher noch immer in Los Angeles wohnte. Der pubertierende Junge freute sich darauf, seinen großen Helden wiederzusehen, obwohl er wusste, dass dieser inzwischen neu verheiratet war. II lebte gemeinsam mit seiner neuen deutschen Frau Elfriede und deren Sohn in einem kleinen Haus im Norden der Stadt. Eds neuer Stiefbruder Gilbert war 2 Jahre älter, die beiden kamen aber die meiste Zeit gut aus. So erledigten sie gemeinsam Aufgaben in der Nachbarschaft, halfen beim Rasenmähen oder verdienten sich anderweitige Taschengeld. Im Gegenzug dafür ließ II die beiden frei über ihr Geld verfügen, was Ed so gar nicht kannte. Er verbrachte viel Zeit im Kino und schnell wurde der Schauspieler John Wayne zu seinem zweiten großen Idol. Neben Papa II natürlich. Doch so harmonisch die erste Zeit für Ed auch schien, seine Stiefmutter Elfriede fand den Jungen, der plötzlich in ihr Leben getrampelt kam, merkwürdig. Häufig saß er da, sprach kein Wort und starrte sie einfach nur an. Eines Tages, Elfriede kam gerade aus der Dusche und stand nackt im Schlafzimmer, als sie bemerkte, dass Ed im Flur stand und sie durch den Türspalt beobachtete. Sie stürmte wütend auf den 14-Jährigen zu, doch auch diesmal zeigte er keine Reaktion, den Blick einfach gerade starr auf Elfriedes Brüste gerichtet. Am Abend konnte Ed hören, wie II lautstark mit Elfriede stritt. Sie fühlte sich zunehmend unwohl in Eds Nähe und stellte dessen Vater ein Ultimatum. Entweder II würde seinen Sohn irgendwo anders unterbringen oder Elfriede und Gilbert würden verschwinden. Am Boden zerstört musste der Junge mit anhören, wie sein Vater ihr zustimmte. Seit Ed mit im Haus lebte, lag ständig eine gewisse Spannung in der Luft. Er kämpfte zusehends um Aufmerksamkeit und Bestätigung seines Vaters, doch II hatte inzwischen ein neues Leben begonnen und so entschied er nur wenige Wochen nach Eds Ankunft, dass er wieder verschwinden müsse. Die Wochen darauf entwickelte der gekränkte Sohn weitere, düstere Fantasien. Er stellte sich vor, wie er Elfriede fesseln und anschließend dabei zusehen würde, wie sie sich windet und strampelt. An Weihnachten desselben Jahres, Ed war gerade 15 geworden, besuchten die vier IIs Eltern im rund 400 Kilometer entfernten North Fork. Als sich die Ferien jedoch dem Ende näherten, nahm II seinen Sohn zur Seite und behauptete, dass ihm schlicht und ergreifend das Geld fehle, um sich auch noch um ihn zu kümmern. Kurz darauf verließ er gemeinsam mit Elfriede und Gilbert die Ranch und ließ Ed einfach bei seinen Großeltern zurück. Die beiden wohnten außerhalb von North Fork auf einer Ranch, hoch auf einem Hügel, von welchem aus man über die ganze Stadt blicken konnte. IIs Vater Edmund Emil Senior war im Ruhestand und seine Frau Maud verdiente ihr Geld mit dem Schreiben von Kinderbüchern. Ed kam auf eine neue Schule und auch hier fand der zurückhaltende Außenseiter nur schwer Anschluss. Mit seinem Großvater verstand Ed sich einigermaßen, sie gingen gemeinsam jagen und unternahmen gelegentlich Ausflüge. Doch Oma Maud war ähnlich gestrickt wie Eds Mutter Clarnell. Auch sie begann regelmäßig Streitereien und erniedrigte sowohl den Jungen als auch ihren Mann. Hinzu kam, dass sie Ed strikt verbot, die Farm zu verlassen, da sie befürchtete, er würde sich unten in der Stadt mit anderen Teenager treffen und gemeinsam nur auf dumme Ideen kommen. Aber auch seine Lieblings-TV-Serien ließ Maud ihren Enkel nicht ansehen, Langeweile war an der Tagesordnung. Also schnappte sich Ed, wenn er mal wieder frustriert und wütend war, das Kaliber 22 Jagdgewehr, welches Edmund Senior kürzlich gekauft hatte, und stopfte mit dem Hofhund Richtung Waldrand, die Stimme seiner Oma im Ohr. Wehe, du schießt die Vögel. Vor einer Weile hatte Ed mit Maud eine Vereinbarung getroffen. Er machte seine Zielübungen stets auf Dosen und andere Objekte, anstatt Kleintiere zu schießen. Im Gegenzug sollte seine Oma, welche ihn mehr und mehr an seine Mutter erinnerte, die kleinen Psychospielchen, wie Ed es nannte, unterlassen. Doch die ständige Kontrolle setzte dem Jungen zunehmend zu. Mehrmals die Stunde schallte sein Name über den Hof und Maud streckte ihren Kopf aus dem Fenster, um sicherzustellen, dass der Junge keinen Unfug trieb. Je mehr er sie zu hassen begann, desto stärker wurde die Verbindung zu seinem Großvater. Die beiden verstanden sich mit der Zeit immer besser, seine Oma starrte Ed jedoch regelmäßig einfach nur schweigend mit funkelnden Augen an, was sie stets sauer auf den 15-jährigen Bengel werden ließ. Auch die Wutanfälle des Jungen häuften sich, wenn ihm beispielsweise mal wieder verboten wurde, einen Klassenkameraden einzuladen. Aus Trotz ließ er sich dann auf dem Heimweg von der Schule besonders viel Zeit und nutzte diese, um sich vor seinem Kumpel zu profilieren. So legte Ed sich gelegentlich auf die Landstraße und stellte sich tot. Die Autos kamen alle vor ihm zum Stehen und wenn der Fahrer bzw. die Fahrerin erschrocken ausstieg, sprang Ed lachend auf und rannte jubelnd davon. Donnerstag, 27. August 1964. Während Edmund Senior gerade mit dem Wagen in der Stadt war, um Einkäufe zu erledigen, saß Ed mit seiner Oma am Küchentisch. Maud schrieb gerade am Artikel für eine Kinderzeitung, als sie mal wieder Eds merkwürdigen Blick bemerkte. Sie hob den Kopf und er starrte ihr direkt in die Augen. Als Maud ihn daraufhin genervt anmeckerte, sprang der 15-jährige Junge auf, stürmte aus der Küche, griff sich das Jagdgewehr und rief den Hund. Er hatte gerade das Haus verlassen und stapfte die Verandatreppe hinab, als die wütende Stimme seiner Oma ihn erreichte. »Wehe, du schießt die Vögel!« Ed blieb wie erstarrt stehen und drehte sich langsam zum Haus um. Durch das Küchenfenster sah er, wie Maud sich bereits wieder über den Küchentisch gebeugt und sich ihrer Geschichte zugewandt hatte. Langsam hob Ed das Gewehr und zielte durch das Fenster auf seine ahnungslose 66 Jahre alte Großmutter. Er schoss ihr zweimal in den Hinterkopf und einmal in den Rücken. Die Zeilen, welche sie gerade erst geschrieben hatte, waren nun dunkelrot gefärbt. Sofort eilte Ed zurück ins Haus, wickelte ein Handtuch um Mords blutüberströmten Kopf und schleifte den Leichnam ins Schlafzimmer. Anschließend stach er wiederholt mit einem Messer auf ihn ein, so stark, dass dieses mehrfach verbog. All die Wut, der Zorn, der Hass, all dies hatte sich binnen weniger Minuten entladen und Ed empfand nun ein Gefühl der Erleichterung. Der Hass auf seine Mutter hatte sich innerhalb von nur 10 Monaten auf seine Oma übertragen und es fühlte sich gut an, die Person los zu sein, die ihm am meisten wehtat. In diesem Moment hörte Ed, wie sich ein Auto die staubige Hofeinfahrt hochkämpfte. Das musste Edmund Senior sein. Er war Ed inzwischen ans Herz gewachsen und würde den Anblick seiner toten Frau bestimmt nicht verkraften. 50 Jahre waren die beiden verheiratet. Also griff Ed sich sein Gewehr und trat vors Haus. Sein Opa stieg aus dem Wagen, lächelte und nickte seinem Enkel entgegen, bevor er sich wieder zum Wagen umdrehte und mit dem Entladen der Einkäufe begann. Langsam näherte sich Ed seinem 72-jährigen Opa, blieb schließlich 1 Meter hinter ihm stehen und schoss auch diesem in den Hinterkopf. Doch Ed spürte diesmal keine Erleichterung, keine Freude. Er wollte ihm doch bloß den Kummer ersparen. Stattdessen begann Ed zu realisieren, was er da gerade getan hatte. Panisch schleifte er den toten Körper seines Opas in die Garage und wusch sich mit einem Gartenschlauch das Blut von den Händen. Es war totenstill auf dem Hof, die Zeit schien stillzustehen. Ed blickte vom Hügel aus auf North Fork herab. Sie wussten es alle. Jeder musste die Schüsse gehört haben. Sie kommen. Völlig paranoid und verzweifelt rannte Ed schließlich zum Telefon. Seinen Vater konnte er nicht anrufen, schließlich hatte er gerade dessen Eltern ermordet, also wählte er die Nummer der einzigen Person, an die er sich noch zu wenden können glaubte. Die seiner Mutter. Er behauptete, es habe einen Unfall mit einer Schusswaffe gegeben und Clarnell wies ihren Sohn an, sich nicht von der Stelle zu bewegen. Sie informierte die örtlichen Rettungskräfte in North Fork, welche sich umgehend auf den Weg zur Farm machten. Als die Beamten dort eintrafen, saß Ed sehnenruhig auf der Veranda. Auf die Frage hin, warum er all das getan habe, zuckte er bloß mit den Schultern und sagte, er sei neugierig gewesen, wie es sich wohl anfühle, Oma zu töten. Der zuständige Richter war von Eds Taten so schockiert, dass er ihn im Atascadero State Hospital unterbringen ließ. Hierbei handelte es sich um eine Hochsicherheitseinrichtung nordöstlich von Morro Bay, wo insgesamt 1600 erwachsene Männer untergebracht waren. Davon 24 Mörder und 800 Sexualstraftäter. Der Altersdurchschnitt lag bei 36. Der 15-jährige Ed war mit Abstand der Jüngste. Hier wurde er zahlreichen Tests unterzogen und neben einer antisozialen Persönlichkeit stellte man schließlich eine Diagnose. Passive Aggressivität und paranoide Schizophrenie. Hauptsymptome hierbei sind unter anderem Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder das Hören von Stimmen. Außerdem verwies man kritisch auf die Bedingungen, unter welchen der 15-Jährige aufgewachsen war. Am Ende wurde Ed des Doppelmordes aufgrund der gestellten Diagnose nicht schuldig gesprochen und musste stattdessen im Atascadero State Hospital bleiben, da man sich erhoffte, ihn dort angemessen therapieren zu können. Anfangs war er störrisch, wenig kooperativ, doch mit der Zeit änderte er seine Einstellung. Bei mehreren Tests hatte Ed so gut abgeschnitten, dass man ihm einen IQ von 136 attestierte und entschied, dem cleveren Jungen kleine Aufgaben im Hause zuzugestehen. Ed war selbst von dem Ergebnis überrascht, hatte seine Mutter Clarnell ihm doch immer wieder gesagt, wie dumm und unnütz er sei. Während Ed sich mit 17 nützlich machte, indem er Stifte anspitzte, so ließ man ihm mit 18 bereits Akten anderer Insassen bzw. Patienten von A nach B bringen. Zwar wies man ihn an, die Akten nicht zu öffnen, doch der neugierige Ed setzte sich darüber hinweg und stieß auf so manche verstörende Geschichte. Er selbst war noch Jungfrau, nie aufgeklärt worden und las nun von den brutalen Vergewaltigungen, die seine Mitinsassen begangen hatten. Dass er selbst bereits seit Jahren Gewaltfantasien entwickelte, hatte er dem Personal verschwiegen. Man therapierte den jungen Mann ausschließlich bezüglich seiner angeblichen Schizophrenie. So kam es, dass man dem überdurchschnittlich intelligenten Ed irgendwann sogar erlaubte, an den Therapiesitzungen anderer Patienten teilzunehmen. Dort lernte er nicht nur, welche Antworten auf welche Fragen vom Psychologen gerne gehört wurden, er lernte außerdem, dass die meisten Insassen hier einen großen gemeinsamen Fehler begangen hatten. Sie hatten Zeugen am Leben gelassen. Außerdem lernte Camper, dass das Zerstückeln einer Leiche deren Identifikation deutlich erschwerte. Schließlich gab es zu dieser Zeit noch keine DNA-Analyse. Mit 19 war Camper nicht nur bei den Befragungen durch Therapeuten dabei, er durfte diese sogar alleine durchführen. Er hatte also vollen Zugriff auf die psychologischen Tests, welche man an Patienten durchführte, um deren Fortschritt in der Therapie feststellen zu können. Ed war nicht nur schlau, sondern auch äußerst manipulativ. So gelang es ihm nicht nur, seine dunklen Gedanken zu verbergen, er überzeugte zusätzlich mit Höflichkeit, Kooperation und überraschend positiven Testergebnissen, sodass man bereits 1969 der Meinung war, Ed wieder in die Gesellschaft integrieren zu können. Nur 5,5 Jahre nach dem Doppelmord an seinen Großeltern. Mit 20 Jahren war Camper jedoch noch minderjährig und musste einer Aufsichtsperson in Obhut gegeben werden. Und so kam es, dass der junge Mann entgegen aller Warnungen der Psychologen am Ende wieder zu seiner Mutter geschickt wurde. Es gab sonst niemanden mehr und sämtliche sozialen Einrichtungen waren bereits überbelegt. Also rief man Clanell an und überzeugte sie, ihren Sohn wieder bei sich aufzunehmen. Die einzige Bedingung, die sie stellte, war, dass Eds Akte versiegelt würde. Das bedeutete, dass diese zwar noch existierte, man jedoch nicht so leicht Einblick bekam und es dem jungen Mann so leichter fallen sollte, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Man stimmte zu und so zog Ed schließlich erneut bei seiner Mutter ein, welche inzwischen 2 weitere gescheiterte Ehen hinter sich hatte, nun Clanell Strandberg hieß und in Aptos, einem Vorort von Santa Cruz, an der Küste Kaliforniens lebte. Doch auf diese Welt, in die man Ed nun entließ, hatte man ihn nicht vorbereitet. Es waren zwar nur 5,5 Jahre vergangen, doch nun im Jahre 1969 war in Kalifornien Hochzeit der Hippie-Kultur. Ich sage nur Woodstock-Festival. Überall kämpften Menschen für ihre Rechte, allen voran junge Frauen, die die Schnauze voll hatten, lediglich hinterm Herd zu stehen und sich um die Kids zu kümmern. Sie feierten ihre Selbstbestimmung, indem sie sich oft frühzeitig vom Elternhaus losrissen, sich auf fremde Menschen und Erfahrungen einließen und natürlich mehr Wert auf ihren Bildungsweg legten. Viele der Menschen, die in Kalifornien studierten, waren nun junge Frauen, was der konservative Ed überhaupt nicht verstehen konnte. Er selbst hatte sein ganzes Leben quasi zu Hause in der Hölle verbringen müssen und daran wurde er nun wieder tagtäglich erinnert. Doch nicht nur das, er wohnte sogar wieder bei Clanell, die er noch immer verachtete. Dieser hatte inzwischen einen Job in der Verwaltung der University of California in Santa Cruz angenommen und brachte ihren Sohn schleunigst dazu, sich ebenfalls Arbeit zu suchen, damit er sich an der Miete beteiligen konnte. Zunächst ergatterte der 2,6 Meter große und rund 180 Kilo schwere Ed einen Job als Tankwart, welcher ihn zwar langweilte, doch wenigstens hatte er hier flüchtigen Kontakt zu Fremden und konnte sich so langsam an den turbulenten Lebensstil der Amerikaner im Jahre 1969 gewöhnen. Man erlebte ihn als äußerst höflich, zuvorkommend und freundlich. Er hatte sich einen kleinen Schnäuzer stehen lassen und mit seiner großen Hornbrille wirkte er wie ein harmloser Nerd. Doch noch immer brannte die Wut in ihm. Jeden Tag, wenn er von der Arbeit nach Hause kam und seine Mutter mal wieder betrunken vor dem Fernseher saß, musste er sich ihre dummen Sprüche gefallen lassen. Er verachtete sie, er hasste sie, so sehr. Doch es war doch noch immer seine Mutter. Nachdem er mit seinem Motorrad von einem Auto angefahren und sich dabei den Arm gebrochen hatte, verklagte Ed die Fahrerin und von dem Schmerzensgeld kaufte er sich einen cremefarbenen Ford Galaxy 500, Baujahr 1969. Unzählige Stunden verbrachte Ed damit, in seinem Wagen die Straßen Santa Cruz abzufahren. Den Blick stets auf die jungen Frauen gerichtet, welche ihn nur zu gerne ansprechen und daten würde. Doch Clanell hatte ihm doch schon immer gesagt, dass er viel zu hässlich sei, um eine feste Freundin zu finden. Die Co-Eds, wie man die weiblichen Studentinnen umgangssprachlich nannte, hätten alle etwas Besseres als ihn verdient und Clanell musste es ja wissen, schließlich arbeitete sie in der Uni. Doch Ed wollte es nicht unversucht lassen und so begann er schon bald Anhalterinnen mitzunehmen. Er war überrascht, wie unvorsichtig sie waren. Die meisten stiegen ohne zu zögern bei ihm ein und waren sogar richtig freundlich zu ihm. Sie vertrauten dem nerdigen Riesen, welcher stets nett war und sie alle an ihr gewünschtes Ziel brachte. Doch das sollte sich bald ändern. So, das soll's erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge schlagen wir dann das nächste blutige Kapitel in Edmund Kempers Leben auf. Schaut gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort versorge ich euch mit Bildern und zusätzlichen Hintergrundinfos zu den Fällen. Den Link findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt bei Instagram nach tus.podcast. So, jetzt aber erstmal ab auf die Couch und da mal gucken. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen entspannten Tag. Macht's gut.